Willkommen beim Podcast von www.aso.info.
Alle gekommen sind. Das freut mich sehr. Ich habe vorher angeguckt, wo ich denn hier eigentlich gelandet bin und mich wirklich gefreut, dass neben dem Wuppertal-Institut in Wuppertal so viel noch los ist von ATTAC und BASO und auch PEGAP. Und dann, das finde ich sehr schön, dass hier so viele interessierte Leute sitzen. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht, weil Sie alle schon so viel in Ihren einzelnen Gruppen gearbeitet haben. Also, ich versuche in meinem Buch und heute Abend den Bogen zu schlagen zwischen dem Ernährungssystem hier, unter dem wir oft zum Teil viele von uns leiden, und auf der anderen Seite dieser unglaublichen Präsenz von fast 1 Milliarde Menschen, die hungern. Also es gibt knapp 1 Milliarde Menschen, 925 Millionen ist die letzte Zahl der FAO, die sagt, Menschen, die dauerhaft so unterernährt sind, dass sie quasi nicht normal leben können, dass sie nicht arbeitsfähig sind. Auf der anderen Seite gibt es vor allem in den entwickelten Ländern natürlich 1 Milliarde Menschen, die so dick sind, die sich so schlecht ernähren, dass sie krank sind oder krank werden, dass sie in ihrer Leistungsfähigkeit ebenso eingeschränkt sind. Und es gibt da einen Zusammenhang. Diese Zahlen werden häufig so in getrennten Zusammenhängen genannt. Das eine ist halt ein Wohlstandsproblem, das andere ist irgendwo weit weg. Aber es gibt natürlich einen Zusammenhang, und das ist das an Agrar- und Ernährungssystem, das natürlich ebenso globalisiert ist wie der ganze Rest der Wirtschaft. Also es ist natürlich naiv zu glauben, dass nur Ökonomie, aber nicht die Landwirtschaft globalisiert sei. Und es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen den Menschen, die nichts zu essen haben, und uns, die wir sozusagen symbolisch gesehen vielen Menschen auf der Welt das Essen quasi vom Teller reißen. Ich habe mir das Ganze vorgestellt in einem Buch wie eine Art globalen Mittagstisch. Also wenn alle Menschen der Welt zusammen an einem Tisch säßen und wir jetzt eine Stunde reden würden, dann würde so im Laufe der nächsten Zeit würde jeder siebte Stuhl plötzlich leer sein, weil die Leute verhungert umfallen würden. Und diese Vorstellung, wir wären alle an einem sichtbaren Tisch, wir würden es ja alle nicht aushalten, wir würden sagen, wir haben zu viel, wir geben euch was ab, nimm doch noch, ich brauche gar nicht so viel, ich bin eh schon satt. Und diese Frage, warum dieses Ungleichgewicht, wenn man es sich vorstellt, was man nicht aushalten kann, warum das aber in einem Wirtschaftssystem immer wieder erhalten bleibt und sich nicht nachhaltig verändert, das hat mich umgetrieben, um das Buch zu schreiben und diese Zusammenhänge zu klären. Darum soll es also heute Abend gehen. Ich fange aber trotzdem bei was ganz Alltäglichem an, was viele Leute im Alltag manchmal erleben, bei der alltäglichen Konsumentenverwirrung bei uns, und komme dann von da aus zu sowas wie einem globalen Ernährungssystem, was Menschen einfach verhungern lässt. Und zwar bei so einem unschuldigen Produkt. Ich sage jetzt mal unschuldig, viele von Ihnen wissen natürlich, Coca-Cola und Fanta ist ein Unternehmen, was in vielen Ländern, in Indien, in Kolumbien immer wieder in die, naja, nicht in die Schlagzeilen gerät, aber in Verruf geraten ist, weil sie eine ganz harte Politik und gegenüber Gewerkschaften fahren, gegenüber Minderheitenrechten, die sie völlig ignorieren. Bei uns, ich habe 2 kleine Kinder, die wahnsinnig gerne immer Fanta trinken und sehr böse sind auf ihre Mutter, die immer sagt, nee, wollen wir nicht. Gibt es so einen unschuldigen Werbungsruf von Coca-Cola, und ich habe mal angefangen, aus sozusagen Kinderperspektive zu gucken, wie Cola und Fanta eigentlich mit uns umgehen als Konsumenten. Da lese ich jetzt ein Stück vor aus dem Buch, um sozusagen den Blick des unschuldigen Kindes, was ein Werbeplakat sieht, nochmal wachzurufen und zu zeigen, wie sozusagen auch die Unternehmen mit uns hier umgehen. Mein Sohn hat mich gefragt, wie heißt Apfelsaft mit Wasser? Und ich habe gedacht, da kommt jetzt die Pointe, und habe gesagt, Apfelschorle. Wie heißt Traubensaft mit Wasser? Traubenschorle. Wie heißt Orangensaft mit Wasser? Orangenschorle. Nee, sagt der Sohn, Fanta. Das war sozusagen das 1:0 für die Coca-Cola Company, die sanfte Verbraucherirreführung in der modernen Konsumgesellschaft. Denn welches Grundschulkind wäre schon so misstrauisch zu vermuten, dass etwas, das Fanta Orange heißt, nicht viel mit Orange, aber umso mehr mit Zuckerwasser und mit Aroma zu tun hat. Im Sommer 2009 war überall auf Plakatwänden zu lesen und auch auf der Fanta-Seite im Internet, Fanta enthält jetzt keine künstlichen Farbstoffe und Aromen mehr. Aber wer liest dann schon die kleingedruckte Zutatenliste? Und da steht nämlich Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, Orangenextrakt und Aroma und Farbstoff. Also kein Aroma auf dem Werbeplakat, aber Aroma in der Zutatenliste. Das hat mich ein bisschen geärgert und ich habe eine E-Mail geschrieben an die Fanta-Hersteller. Liebe Mitarbeiter der Coca-Cola Company, ist Fanta denn jetzt ohne oder doch mit Aroma? Und wenn ja, was ist das für ein Aroma und was für ein Farbstoff? Herzlichen Dank für Ihre Antwort. Ich habe auch tatsächlich eine Antwort bekommen. Guten Tag, Robuste. Vielen Dank für Ihre Mail und für Ihr Interesse an unseren Produkten. Gern beantworten wir Ihre Anfrage. Seit Mai 2009 gibt es Fanta Orange und Fanta Zero ohne künstliche Aromen und Farbstoffe. Der bewährte typische Fanta-Geschmack bleibt dabei selbstverständlich unverändert. Fanta Orange erhält die orangene Farbe weiterhin durch den Farbstoff Carotin E160A. Als Träger für den Farbstoff wird jedoch keine Fischgelatine mehr verwendet, sondern Stärke. Hätte sich auch gut auf dem Plakat gemacht. Fanta jetzt ohne Fischgelatine. Das habe ich vermisst, das Plakat. Alle Produkte des Hauses Coca-Cola werden selbstverständlich in Übereinstimmung mit den lokalen und europäischen Lebensmittelgesetzen produziert. Bei dem Satz muss ich daran denken, was Coca-Cola in Kolumbien unternimmt und stellen wir vor, in lokalen Gesetzen ist es da eben erlaubt, etwas härter mit Gewerkschaftsmitgliedern umzugehen. Stand da natürlich nicht. Also, Fanta schreibt, wir freuen uns, wenn ihr uns mit dieser Auskunft weiterhelfen konnten. Mit erfrischenden Grüßen, ihr Service-Team. Ich habe dann geschrieben, herzlichen Dank, aber was ist denn das jetzt für ein Aroma? Die Antwort, wenn auf dem Etikett unserer Produkte unter Zutaten natürliches Aroma genannt wird, bedeutet dies, dass Aromastoffe verwendet werden, die aus natürlichen Ausgangsprodukten gewonnen werden. Naturidentische Aromastoffe sind mit der im Naturprodukt vorkommenden Substanz chemisch identisch, werden aber durch chemische Synthese erzeugt. Meine Frage nochmal, war ja nicht beantwortet. Auf dem Etikett stand aber nur Aroma. Bedeutet das also natürliches Aroma? Und aus welchem natürlichen Ausgangsstoff wird das gewonnen? Und was ist dann der Unterschied zu Orangenextrakt? Das steht ja auch auf der Dose. Könnten Sie das nochmal erklären? Wieder eine Antwort von Fanta. Fanta Orange, Fanta Zero und Fanta World verzichten seit Mai 2009 auf künstliche Aromen und Farbstoffe. Der bewährte typische Fanta-Geschmack bleibt dabei selbstverständlich unverändert. Die Umstellung erfolgt immer erst für die Hauptverpackung, das heißt die PET-Flaschen, die Dosen und die Glasware folgt danach. Vermutlich haben Sie noch eine Dose aus dem Zeitraum vor der Umstellung. Andernfalls würden Sie einen Hinweis ohne künstliche Aromen und Farbstoffe auf der Dose finden. Wir verwenden für unsere Produkte in der Regel natürliches Aroma. In der Regel natürliches Aroma. Dies bedeutet, dass Aromastoffe verwendet werden und so weiter aus natürlichen Ausgangsprodukten. Wieder meine Nachfrage auf die immer noch unbeantwortete Frage. Sie schreiben, Fanta enthält ihren Geschmack unter anderem durch den Fruchtsaft. Woraus denn noch? Und aus welchem Grundstoff wird das natürliche Fanta-Aroma gewonnen? Guten Tag, Frau Busse. Die Rezeptur von Fanta Orange ist nur geringfügig geändert worden. Die Zutaten sind alle gleich geblieben, nur der Stabilisator ist ausgetauscht worden. Die Aromastoffe werden aus natürlichen Ausgangsstoffen gewonnen. Es handelt sich um eine spezielle Aromenkomposition von mehreren Aromastoffen. Weitere Details geben wir hierzu nicht heraus. Bitte haben Sie Verständnis. Meine Nachfrage? Eigentlich habe ich kein Verständnis, dass Sie die Grundstoffe nicht nennen wollen. Ist es denn etwas so Gruseliges, dass Sie das lieber verschweigen? Das wirklich nicht, war die Antwort, aber die Aromenkomposition für Fanta Orange ist eine Information, die unter anderem zum typischen Fanta-Geschmack beiträgt und diese Information möchten wir nicht veröffentlichen. Also, ich fasse zusammen. Die Werbung für die neue Fanta hängt schon an den Wänden, aber in den Dosen ist noch die alte Fanta. Die schmeckt wie früher, sagt Coca-Cola, aber sie enthält keine künstlichen Aromen und Farbstoffe mehr. Die Rezeptur ist aber gar nicht verändert worden, mit Ausnahme des Stabilisators. Und die einzige halbwegs konkrete Information nach 10 Anfragen, Stärke statt Fischgelatine. Aber wenn nur das geändert worden ist, warum ist dann die neue Fanta ohne künstliche Aromen? Dafür aber mit natürlichem Aroma, das aber offenbar nicht aus Orangen stammt, sondern aus geheimnisvollen Zutaten, die nicht genannt werden dürfen. Verstehen Sie das? Ich nicht. Das hat jetzt, als ich diese Mails geschrieben habe und auch darüber geredet habe, das klingt immer so lustig, aber ich habe das deshalb abgedruckt, weil es für mich eben nicht nur lustig ist, dass da jemand verwirrt wird, weil er halt einen Fanta mit irgendwas anderem kriegt, mit irgendwelchen Schimmelpilzen aus Holzspänen oder sonst woher der Geschmack gewonnen wird und wenn man davon tot umfallen würde, das ist es ja nicht, sondern es geht darum, dass es bei großen Lebensmittelkonzernen sich total etabliert hat, dass so ein bisschen Schummeln und Lügen einfach erlaubt ist und dass der Konsument kein Anrecht hat, hier zu viele Fragen zu stellen. Er soll sich mal darauf verlassen, dass das alles schon wunderbar ist und dass es ein großes Selbstverständnis gibt in der Lebensmittelindustrie, uns was aufzutischen und zu sagen, das passt schon alles so. das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir sozusagen grundsätzlich verwirrt werden beim Essen. Es gibt eigentlich den Paragraph 11 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und da steht drin, Verbraucherirreführung ist verboten. Dieser Fall wäre für mich eine klare Verbraucherirreführung, aber kein Staatsanwalt im Land interessiert sich dafür, dass man solche Werbeplakate aushängen kann in ganz Deutschland und dann sagen kann, ja, wir haben jetzt die Fischgelatine rausgenommen. Der zweite Punkt ist die Zutatenliste. Man denkt immer, die Zutatenliste ist eine lange Liste, da stehen auch unangenehme Dinge drin, die muss ja irgendwie komplett sein. Ist sie aber nicht. Da stehen die wesentlichen Stoffe, die enthalten sind, drin. Aber wenn zum Beispiel weitere Zusatzstoffe in fertigen Zubereitungen sind, dann müssen die nicht extra aufgeführt werden. Wenn technische Hilfsstoffe, zum Beispiel so Rieselhilfen im Salz drin sind, müssen die auch nicht aufgeführt werden. Was ganz wichtig ist, Enzyme, die ganz viel verwendet werden, die mehr und mehr Zusatzstoffe ablösen, müssen auch nicht aufgeführt werden. Das Argument, ach, ist doch nur so wenig, schadet doch nichts. Aber die grundsätzliche Überlegung ist immer, man macht Zusatzstoffe, prüft, ob sie schädlich sind in kleinen Tests und es gibt keine Langzeitwirkung. Und deshalb denkt man, ja, man ist informiert, es gibt ja ein Gesetz, was mir zugesteht, informiert zu sein und trotzdem ist es strukturell möglich, von großen Lebensmittelherstellern Produkte zu verkaufen, die was ganz anderes sind, als sie uns vorgaukeln. Das alles, dieses Betrogen werden beim Einkaufen, also es geht nicht nur mehr auf der Ebene von Käse, der keiner isst, sondern bei so täglichen Produkten, die uns sagen, wir sind gesund, wir sind toll, wir sind lecker, wir sind zusatzstofffrei, enthalten aber nur Enzyme. Das alles ist natürlich, auch wenn es bei uns in Deutschland zu Gesundheitsschäden führt, weil wir einfach viel zu viel essen, weil wir viel zu viel Energie, also hochkalorische Nahrung aufnehmen, viel zu viel Zucker, viel zu viel Fett, viel zu viel Salz, einfach durch eine Dauerpräsenz von Lebensmitteln, die so angeboten werden, von Müsli-Riegeln, die halt, oder von Snacks, die halt eben sehr verlockend sind dafür, dass sie ständig uns umgeben, dass wir ihnen kaum entkommen können und auch durch eine Werbung, die uns umgibt. Das alles führt bei uns zu Gesundheitsschäden und zu den genannten 1 Milliarde Menschen oder knapp 1 Milliarde Menschen, die übergewichtig sind und das in einem Maße, dass sie sich selber sozusagen schaden durch diese Ernährung, auch durch zu viel Salz. Trotzdem ist dieses alles, dieses ganze Problem, natürlich nur die kleinere, die weniger gefährliche Seite der Medaille im Vergleich zu den Hungernden auf der anderen Seite der Welt und auch zu dem Umgang der Konzerne in diesen anderen Ländern. Also für mich war dieses Fanta-Beispiel auch deshalb so erschütternd, weil ich merke, wie meine Kinder, wie fast alle Kinder denken, Fanta und Cola ist toll, das muss man trinken und die das mit irgendwas Gutem assoziieren. Und diese ganze dunkle Seite der Produktion in den anderen Ländern einfach völlig unter den Tisch gerät und wenn man sich nicht extra informiert, dann weiß man eben nicht, wie brutal ein Konzern zum Beispiel in Indien eine Fabrik baut, Wasserrechte ignoriert von Dörfern, Wasser abgräbt, wie in Kolumbien Gewerkschaften unterdrückt werden, wie also ein Konzern, der so mächtig ist, dass er das eben sich einfach erlauben kann in den Ländern, wer eben vorgeht. Und trotzdem ist es auch wichtig, hier darauf zu achten, wie geht ein Konzern wie Coca-Cola, wie aber auch viele andere große Lebensmittelkonzerne, wie geht er mit den Konsumenten um und wie nimmt er die ernst? Deshalb wäre das schon mal mein erster Appell, zu sagen, wenn man so ein Plakat sieht, auch wenn man denkt, man trinkt ja eh keinen Fanta, tun wir eigentlich, es gibt ja Bionade, was auch immer, ist es trotzdem wichtig, dass man als Konsument gelegentlich die Zeit sich nimmt, mal so ein paar E-Mails zu schreiben, einfach damit die Konzerne merken, da gibt es Konsumenten, die lassen sich das nicht länger gefallen. Man muss ja nicht sagen, dass man lieber in den Bioladen geht. Also ich glaube, dass sozusagen das wachrüttelt dieses Einverständnis, ach, die Leute trinken es ja eh und es gibt ja auch Marktforschung, die sagt, schadet nichts, die Leute wollen ja genießen und da achten die sich nicht so genau drauf, was da eigentlich drin ist. Also da lohnt es sich sozusagen zu rebellieren und zu sagen, sie können diese blöden Plakate nicht drucken, wenn sie nicht wissen, was eigentlich dahinter steht. Sozusagen, das ist die Seite des Konsums bei uns und das ist aber sozusagen ein Teil einer globalen Agrarpolitik, diese großen Konzerne, die hier Regeln bestimmen, zu denen sie uns Essen machen, zu denen sie unsere Ernährungskultur präsentieren, ist Teil eben einer längst globalisierten Agrarpolitik, die ich gerne mit den Worten von John Ziegler kritisieren würde, denn der kann das in einer ganz deutlichen und für mich sehr eindrucksvollen Art und Weise. Ich lese dazu nochmal vor, Zitate aus seinem Buch und wie er auf mich gewirkt hat. Denn John Ziegler ist jemand, der war UNO-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung in Genf und ist jemand, der trotz höchster Kontakte als Nationalrat in der Schweiz immer jemand gewesen ist, der in den Ländern, die er bereist hat, sich eben nicht ins Luxushotel ins Hilton gesetzt hat, sondern der in Brasilien auf die Müllkippen gegangen ist und in Peru in die Bergwerke und der sich die Bauern angeguckt hat, die in Kamerun Tomaten verkaufen und sie nicht loswerden, weil die europäischen billiger sind. Also jemand, der sozusagen beide Seiten kennt und seine Kritik an den Zuständen Zuständen in den entwickelten, in den armen Ländern ist so deutlich, dass ich daraus nochmal vorlesen will. Also mich beeindruckt an ihm so, dass er nicht zynisch geworden ist. Er macht das ja schon sehr lange, er ist über 70 und er ist jemand, der nicht zynisch geworden ist und sagt, ja, kann man eh nicht ändern, wie so viele, oder resigniert hat, sondern er ist nach wie vor so zornig und das merkt man seinen Büchern, seinen Appellen eben auch an. Und er bezeichnet den Hunger als eine direkte Folge unserer Weltordnung, die er kannibalistisch nennt. Denn er sagt, die Industrieländer führen einen wirtschaftlichen Weltkrieg gegen den Rest der Welt. Sein letztes Buch heißt Der Hass auf den Westen und dort beschreibt er das neue Selbstbewusstsein der armen Länder, die nach und nach anfangen, gegen dieses aufzubegehren gegen diesen wirtschaftlichen Weltkrieg. Und er schreibt, die transkontinentalen kapitalistischen Privatgesellschaften, also die großen Konzerne, üben eine planetarische Macht aus. Ihre Herrscher nennt Ziegler die Kosmokraten, also die Weltbeherrscher. Und er beschuldigt sie, Mangel zu organisieren. Und dieser Mangel, schreibt Ziegler, gehorcht der Logik der Profitmaximierung. Der Preis einer Ware hängt von ihrer Knappheit ab. Je knapper ein Gut, desto höher ist sein Preis. Und die Fülle und die Kostenlosigkeit ist der Albtraum der Kosmokraten. Und ihre Macht ist so groß, dass Ziegler von einem Prozess der Refeudalisierung spricht. Wer in Europa jetzt für Coca-Cola zum Beispiel arbeitet, der wird das natürlich als übertrieben empfinden, aber Ziegler hat eben in den armen Ländern gesehen, nicht nur in Konferenzsälen und Tagungsbüros, sondern eben dort, wo die Leute arbeiten und die Rohstoffe für diese großen Konzerne heranschaffen. Und dort sieht man sozusagen die Schattenseite dieser Produktion, dass nämlich fast überall, wo Rohstoffe für die globale Ernährungsindustrie produziert wird, dass die Preise für die Erzeuger so niedrig sind, dass die Bauern, die Kleinbauern fast überall auf der Welt so gerade eben überleben können. Und das hat natürlich was mit den Konzernen als den Abnehmern zu tun. Also die Kakaopreise sind so niedrig, dass die Kakaobauern davon eben überleben können. Es gibt immer noch Berichte über Kindersklaven in Kakaoplantagen. Das sind natürlich Sachen, die große Konzerne, die Tonnen, Milliarden von Tonnen abnehmen von Kakao, ändern könnten, wenn sie ein Interesse daran hätten. Nochmal weiter John Ziegler, er schreibt, die transkontinentalen Gesellschaften der Lebensmittelindustrie, auch die internationalen Banken, die Gesellschaften im Dienstleistungssektor, in der Industrie und im Handel kontrollieren heute weite Sektoren der Wirtschaft in Ländern der südlichen Erdhälfte. In den meisten Fällen erzielen sie astronomische Gewinne, die zum Großteil alljährlich an die Firmensitze in Europa, Nordamerika oder in Japan verschafft werden. Nur ein Bruchteil dieser Gewinne wird in örtlicher Währung vor Ort wieder investiert. Warum wehren sich die Länder dann nicht dagegen? Weil sie so verschuldet sind, dass sie tun müssen, was der reiche Norden ihnen befiehlt. Und wer bestimmt, was wird ihnen befohlen? Wiederum die Kosmokraten. Die Welthandelsorganisation, die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds sind, so beschreibt es Ziegler, der ja eine innere, also eine Einsicht in das Arbeiten dieser Organisationen hat, die Ausführungsorgane der Strategien der diktatorischen Kosmokraten, also der Konzernchefs. Also das ist nicht jemand, der diese Institutionen komplett ablehnt. Er hat für die UN gearbeitet und er versucht daran zu rütteln, aber er sagt das immer wieder so klar, dass quasi die globale politische Macht ein Ausführungsorgan der Konzerne ist. Und die Staatsverschuldung dieser armen Länder ist aber so hoch, sagt Ziegler, dass ihnen jeder Handlungsspielraum fehlt. Und man kann das an den Politiken einzelner Länder sehen, dass sie quasi keine Gestaltung haben, einen Sozialetat zu machen, den Hunger in ihren Ländern zu bekämpfen, weil sie so eingeschränkt sind über die Schuldenlasten und über die Anforderungen, die die Weltbank und die einzelnen Geberländer der Entwicklungshilfe eben stellen. Also man hat es ja im WTO-Prozess sehr gesehen, als den Ländern diktiert wurde, dass auch Agrargüter eben in den freien Handel gehen müssen. Das macht es quasi unmöglich für ein einzelnes Land zu sagen, ich will eine stabile, kleinbäuerliche Landwirtschaft aufbauen, einen Zugang zum Markt, gesicherte Preise. All diese Politik, die Hunger bekämpfen würde, ist auf diese Art und Weise unmöglich gemacht. Der nächste, also das ist ja relativ, diese strukturelle Ausbeutung ist relativ bekannt, was bei der Kritik an globalen Ernährungssystemen noch nicht so richtig in der Diskussion ist, was mich eigentlich gewundert hat, ist, dass wir sozusagen auf Grenzen eines Systems auslaufen. Also wir haben ein System, was eine ungeheure Schieflage hat, 1 Milliarde übergewichtige Kranke, 1 Milliarde Hungernde, eine Politik, die das System so erhält, und wir haben aber gleichzeitig eine Blindheit dieser ökonomischen, dieser industriellen industrialisierten Landwirtschaft, die einer großen, weltumspannenden Ernährungsindustrie gegenübersteht, einer Blindheit gegenüber den Grenzen dieses Systems. Und da wiederum war es vielleicht erstaunlicherweise ein Buch, was in den USA erschienen ist, ein amerikanischer Autor namens Paul Roberts, der ein Buch geschrieben hat, das heißt The End of Food. Und da sagt er, Leute, so wie wir jetzt produzieren, geht es nicht weiter, nicht nur wegen der weltweiten Ungerechtigkeit, sondern auch, weil wir für Gesundheitsprobleme stehen und vor ökologischen Ungleichgewichten. Und da lese ich auch nochmal ein paar Kernthesen von ihm vor. Nämlich Paul Roberts schreibt, dass die globale Ernährungsindustrie erstens sehr, sehr anfällig ist für unkontrollierbare Gesundheitsrisiken. Und er schreibt, ich lese das als Zitat, wir können innerhalb von 40 Stunden Gemüse aus Chile nach Washington oder Seattle bringen oder aber aus Kenia und Tansania nach Europa. Aber die Schattenseite ist, wenn ein Krankheitserreger in diesem System auftritt, dann landet er in deinem Haus oder in deinem Magen, noch bevor die Gesundheitsbehörden überhaupt bemerken, dass er ausgebrochen ist. Etwa die gefährlichen und unter Umständen sogar tödlichen E. coli-Bakterien, die im Oktober 2006 in den USA 3 Menschen getötet haben und an denen Hunderte erkrankten. Oder eben BSE oder Eier von Hühnern, die ihren Auslauf in dioxinverseuchten Gelände hatten, wie es ja in Baden-Württemberg vor 5 Jahren geschehen ist. Oder eben Gammelfleisch, das trotz aller Qualitätsbekenntnisse und Kuh- und Essverpflichtungen immer wieder in den Kühltheken unserer Supermärkte landet. All das sind Ernährungsrisiken, die natürlich umso größer sind, als sie ja in einem globalen Handelsraum sich auf unendliche Weise vervielfältigen. Also mir hat mal ein Müller erzählt, wenn er Biogetreide hat und da nur eine winzige Partie drin belastet ist mit irgendeinem Schadstoff, das geht trotzdem, obwohl er einen relativ kleinen Familienbetrieb hat, vermengt sich sozusagen, wenn man daraus die Kleie nimmt, die auf viele Bäckereien verteilt, vermengt sich diese winzige verseuchte Partie an die Konsumentenzeit, die vergrößert sich so groß, dass eine kleine verseuchte Partie in einem so groß strukturierten System eben sehr viele Menschen gefährden kann. Und das macht das eben so gesundheitlich gefährdet. Das ist aber nur ein Aspekt, der sozusagen aus Kontrolle zu geraten droht. Das ganze System ist nämlich auch deshalb noch gefährdet, weil es auf einem hohen Einsatz von Rohstoffen beruht, die alle bald zu Ende gehen könnten. Roberts sagt das so viel sein, wir haben ein Lebensmittelsystem, das sich bei einem Ölpreis von $15 pro Barrel entwickelt hat. Und wenn der Preis auf 150 bis $200 steigt, dann haben wir ein Nachhaltigkeitsproblem. 40% der weltweit erzeugten Kalorien beruhen auf künstlich hergestellten Stickstoffdünger. Die Vorstellung, dass dieser Dünger in den nächsten 50 Jahren 4, 5 und 6 Mal so teuer sein wird, ist atemberaubend. Das kommt in den Diskussionen noch gar nicht so vor. Wir denken immer billige Lebensmittel, die Leute brauchen billiges Essen, dann hat man wenigstens die Rohstoffe. Aber das Prinzip dabei ist immer, dass der Stickstoffdünger dem zugrunde liegt, der unter hohem Energieeinsatz überhaupt nur hergestellt werden kann. Die Welternährungsindustrie ist nicht nur vom Stickstoff, sondern von einer ganzen Reihe von Inputs abhängig, die alle vor der Erschöpfung stehen. Das Öl ist allen bekannt, dürfte knapp werden. Wasser ist ein immer härter umkämpfter Rohstoff, vor allen Dingen in dem jetzt schon trockenen Gürtel, der sich von Nordafrika über Saudi-Arabien bis nach Iran und Irak zieht. Dort drohen Wasserkriege, dort ist Wasser immer knapper. Und deshalb braucht man da eine Landwirtschaft, die sehr viel Regenwasser nutzt, Speichersysteme hat, was alles noch nicht richtig entwickelt ist. Dann gibt es eine drohende Bodenknappheit. Es gibt sehr viele Erosionsprobleme, nicht nur in Steillagen und in Ländern, wo plötzliche Regenfälle und Monsunfälle sind, sondern auch bei uns leben und oder auch in Nordamerika, in Australien gibt es riesige erosionsgefährdete Flächen. Und je mehr man Grünland ummacht, je mehr man Mais anbaut, je mehr man Land offenlegt, desto mehr ist das gefährdet. Auch eine Sache, die den Bauern hier noch nicht so richtig als Problem, außer wenn es irgendwie im Sauerland an der Steillage bekannt ist. Und je mehr Mais hier angebaut werden wird, desto mehr verstärkt sich dieser Boden. Das dauert Hunderte von Tausenden von Jahren, bis sich Boden aufbaut. Und wir nutzen den durch unsere Wirtschaftsweise, durch die riesigen Maschinen, durch die tiefen Flüge, brauchen wir diesen Boden auf und merken es gar nicht, wie der uns knapp wird. Also all diese Inputs werden knapp und zeigen eigentlich, dass dieses System, was so vor sich hin so unangreifbar scheint, in seiner Wirtschaftslogik, dass das sozusagen sich den Ast absägt, auf dem es sitzt. Der Herr Hans-Rudolf Herren vom Millennium Institut in Virginia, der ist Co-Präsident gewesen des Weltagrarrats, der den Weltagrarbericht herausgegeben hat, und er bringt es so auf den Punkt. Die industrialisierte Landwirtschaft ist bankrott. Sie braucht mehr Energie, als sie produziert, und mit dem Auslaufen der fossilen Energie, das ist ja die Basis für den Kunstdünger und für die Agrochemikalien, wird sie in 50 bis 100 Jahren absterben. Und dann sind auch die Böden kaputt und die Landschaft ist zerstört. Und deshalb sagt er, müssen wir aufrufen für ein neues Landwirtschaftsparadigma in Harmonie mit der Umwelt, was ökologisch ist und sozial und ökonomisch nachhaltig. Das ist also auch den Punkt, dass diese ganzen Inputs sozusagen vor dem Ende stehen und relativ wenig darüber reagiert wird. Ein Punkt, dieser Aspekte würde ich noch weiter ausführen, das ist nämlich der Stickstoff. Das ist also über Klimawandel wird viel geredet und es ist inzwischen auch den meisten Leuten klar, dass viel tierische Eiweiße zu konsumieren dazu zur Verschärfung des Klimawandels beiträgt. Es ist auch klar, dass das Öl zur Neige geht. Worüber relativ wenig geredet wird, das ist der Stickstoffeintrag. Und zwar ist eben der Stickstoff in der Luft, das N, das berühmte N aus dem Chemieunterricht, wird ja durch diese Synthese, durch die Herstellung von Stickstoff aus der Luft quasi gewonnen und in den Boden eingetragen. Und das hat enorme ökologische Auswirkungen. Und es gibt eben Studien, die zeigen, dass zu viel Stickstoff in der Atmosphäre auch die Artenvielfalt verringert, die in einem globalen Kreis sozusagen halt einen Kipppunkt erreicht haben könnte.
Entschuldigung.
Ja.
Ich sage jetzt gerade, zu viel Stickstoff in der Atmosphäre.
Ja. 80%. Nicht in der Atmosphäre, im Boden. Also so, ich erkläre das, ich habe gerade überlegt, ob ich noch mal länger erklären soll. Vielleicht lese ich die ganze Passage noch mal vor, wo es sozusagen chemisch erklärt wird. In der Luft ist der Stickstoff seit immer. Und wie wir aber über hunderte, also seit wann gibt es seit 1910, also seit knapp 90 Jahren Stickstoffsynthese, also der Verwandlung von Luftstickstoff in Bodenstickstoff einbringen, hat sozusagen der globale Stickstoffkreislauf sich verändert. Aber ich lese jetzt nochmal ausführlich vor, die chemischen Passagen. Und auch in Verbindung mit meiner Recherche bei einem, sagen wir mal, industriefreundlicheren Agrarwissenschaftler, der das nämlich sozusagen noch als die Rettung dargestellt hat. Also ich hatte eben über Bodenpreis recherchiert und hatte Rolf Müller gefragt, der ist Professor an der Universität Kiel, der lehrt dort Agrarökonomie, und ich habe ihn gefragt, Bodenknappheit, wie wird sich das auswirken? Und er hat zu meiner Überraschung geantwortet, er glaubt nicht, dass die Bodenpreise steigen werden. Und ich habe gefragt, wie kann das sein? Es gibt mehr Menschen auf weniger Böden, das Öl wird knapp, der Klimawandel hat eingesetzt, und der Professor Müller sagte, ach, der alte Malthus, das war der sagte, die Menschen werden immer hungern, je mehr produziert wird, desto mehr Menschen gibt es, der ist noch nicht tot zu kriegen, und man wisse doch, früher hätte man davor gewarnt. Der englische Physiker Sir William Crookes hat 1998 in seiner Rede als Präsident der British Academy davor gewarnt, dass die Stickstoffreserven endlich seien und die Sicherung der Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung gefährdet sei. Und dann kam 10 Jahre später Fritz Haber, der deutsche Chemiker, und beantragte sein Patent zur Synthese von Ammoniak, also eben von diesem Stickstoff aus der Luft ziehen und für den Boden nutzbar machen. Und dann begann die großtechnische Produktion von Kunstdünger. Und damit meinte der Herr Müller, hat sich auf das Problem erredet. Also wir bauen jetzt große Ammoniakwerke, wir stellen Kunstdünger künstlich her, BASF war da beteiligt, und damit war die Weizenproduktion nachhaltig gesichert, weil die Stickstoffreserven seitdem praktisch unbegrenzt sind. Das ist sozusagen dieses technische Denken, es ist was chemisch machbar, wir haben ganz viel Stickstoff in der Luft, den holen wir uns zunehmend in den Boden, und das Problem schien gelöst. Und der Rolf Müller, der Professor, meinte, es ist doch so, es gibt immer mehr Menschen, dann gibt es mehr Probleme und dann gibt es wieder neue Ideen und dann löst man die. Also das ist genau so ein Weltbild, was sich auch immer in den Diskussionen um die Gentechnik zeigt. Es gibt Probleme, die lösen wir auf eine technische Art und Weise. Da gucken wir mal, da gibt es schon eine Lösung. Und diesen ganzen Zusammenhang, den das stattfindet, der wird in dieser Art von Denken ganz häufig ignoriert. Und der Rolf Müller meinte spöttisch, die wachsende Weltbevölkerung, die würde nur dann zum großen Problem, wenn, wie er wörtlich sagte, manche Leute in Deutschland es gerne hätten, wie die Landwirtschaft wieder in ökoromantischen Kleingarten umfunktionieren. So, und nun gibt es natürlich auf der anderen Seite dieses ideologischen Grabens eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die sagen, genau dann wird die wachsende Weltbevölkerung zum Problem, wenn die Landwirtschaft nicht zu dem umgebaut wird, was Technikoptimisten wie der Müller als Kleingartenidylle belächeln. Und diese Wissenschaftler, zum Beispiel Hans Herren oder eben viele Gentechnikkritiker, die zeigen, dass eben jener technische Fortschritt in der Landwirtschaft es war, der uns nun an den Rand der Versorgungssicherheit bringt und darüber hinaus. Und sie fordern eben eine Neuausrichtung von Forschung und Wissenschaft für eine nachhaltige Landwirtschaft und eine multifunktionelle. Karl Otto Henseling ist ein gutes Beispiel, der auch manchmal mit dem Wuppertal-Institut zusammenarbeitet. Er ist im Umweltbundesamt Amt Chemiker und hat in seinem Buch, was vor 2 Jahren erschienen ist, am Ende des fossilen Zeitalters erklärt, warum genau dieses Patent von Fritz Haber, der Chemie-Nobelpreisträger wurde, nicht eben der Beginn der Rettung war aller Lebensmittelprobleme, wie es ja zunächst aussah. Man holt den Stickstoff auf der Land, gibt ihn aufs Feld und es wächst ganz viel Weizen, sondern es ist genau jetzt der Beginn einer unheilvollen Entwicklung, die uns jetzt für globale Probleme stellt. Habers Entdeckung wurde ja als Sieg gefeiert über die Natur, wie von manchen Leuten auch die Gentechnik ja, als Sieg über unendliche Möglichkeiten, neues Leben zu schaffen, neue Pflanzen, die Dürre standhalten. So. Das ist eine ähnliche Denkweise, die dahinter steht. Und tatsächlich war es ja auch zunächst ein großer Fortschritt, weil viele Menschen ja mehr ernährt werden konnten, weil das anstieg. Und jetzt aber hat man so viel Stickstoff in der Atmosphäre, dass sich dadurch die ganze Biodiversität verändert und die Pflanzenvielfalt eingeschränkt wird. Und es gab im September 2009 eine Gruppe von Wissenschaftlern, die diese globalen Kreisläufe untersucht hat und hat in Nature diesen Bericht veröffentlicht, der heißt A Safe Operating Space for Humanity, also ein sicherer Lebensort für die Menschheit, und der liest sich im Prinzip wie ein neuer Club of Rome. Da steht von einem Ressourcenforscher, Johann Rockström, veröffentlicht, dass 3 von 9 kritischen Grenzen schon längst überschritten seien, und die haben alle mit Landwirtschaft, so wie wir sie im Moment betreiben. Die eine ist eben dieser Stickstoffkreislauf, der andere ist der Verlust von Biodiversität und das dritte ist der Klimawandel. Und das Tragische daran, und das sind alles so Grundlagen, die dadurch entstehen, dass wir eine industrialisierte, globalisierte Landwirtschaft haben, das Problem daran ist, dass es fast alles unsichtbar und nicht so recht zu fühlen, und bis auf den Klimawandel ist es eigentlich noch kein Thema geworden. Der Stickstoffkreislauf zum Beispiel, die Biodiversität taucht gelegentlich auf, wenn Konferenzen sind, aber es folgt noch kein Ändern der Politik an dieser Stelle. Also kann man an diesem noch nicht beachteten Stickstoffproblem sehen, dass sozusagen dem globalen Agrarsystem eine Art falsches Weltbild zugrunde liegt. Ich will das nochmal auf verschiedenen Ebenen zusammenfassen, denn aus meiner Ansicht nach äußert sich das, Also, ich mache weiter nach dem Stickstoffkreislauf, wo ich versuche zu erklären, dass es Teil ist eines falschen Weltbildes. Und zwar kann man es auf verschiedenen Ebenen immer ein gleiches Muster von einem falschen oder von einem technisch utopischen Denken, das die großen Zusammenhänge ignoriert sehen. Also man hat einmal die industrialisierte Landwirtschaft, da gibt es auch eben diesen technischen Blick auf den Acker, der führt zu einem verkürzten ökonomischen Denken. Also da fragt man, mit welchem Input lässt sich der Output steigern, wie viel Stickstoff brauche ich, um wie viel Ertrag zu steigern. Und man betrachtet den Boden sozusagen als ein Substrat, auf das man eben Chemie-Input gibt, aus dem dann eben mehr Pflanzen kommen. Das ist sozusagen das Gegenteil von dem, was ein traditioneller Bauer über Jahrhunderte gelernt hat, nämlich dass der Boden eine wertvolle Ressource ist, die immer im Zusammenhang mit der Lebensweise, mit der Arbeitsweise entsteht. Und das, was im Weltagrarbericht auch als Multifunktionalität genannt wird. Also der Boden ist nicht ein einzelner Produktionsfaktor von etwas, was ich jetzt hier aufbaue und morgen im anderen Land weiterbaue, sondern das ist etwas, was über Generationen den Wert einer Familie, einer Ernährungsform eines Dorfes sichert und was weit über Ertragschancen einer Erntesaison und einer Börsensaison sozusagen hinausgeht. Und das ist sozusagen dieses verkürzte industrielle Denken, Boden plus Input gleich Output und das ist ein bestimmter Preis. Dieses Denken kann man übertragen auf die industrialisierte Landwirtschaft, von der industrialisierten Landwirtschaft auf die Ernährungsindustrie. So wie Paul Roberts bemängelt, dass Lebensmittel wie alle anderen Konsumgüter praktisch behandelt werden, dass sie nach den Standardmethoden produziert werden der Industrie, also möglichst niedrige Kosten, Gewinnmaximierung durch die Steigerung der Produktionsmengen und Vergrößerung der Märkte, das ist ja was sozusagen in der Lebensmittelindustrie eigentlich wie beim Autobau passiert ist, das hat sozusagen den ganzen kulturellen Überbau unserer Ernährungsweise zerstört. Also so wie der Bauer früher ganz viel über sein Land, über die Pflanzen, über die Tiere, über die Zusammenhänge wusste und heute nur noch lernt, welches Roundup Ready zu welchem Mais sozusagen zusammengespritzt werden muss, so hat sich auch unsere vielfältige Kenntnisse von Ernährung, von verschiedenen Apfelsorten, von der Zubereitung, von der Aufbewahrung reduziert auf, ich gehe in den Laden und gucke mal, welches Angebot gerade fertig ist und welche Tütensuppe ich aufreißen muss. Also ich sehe da sozusagen Parallelen im Weltbild auf verschiedenen Ebenen. Und der dritte große Kritiker in dieser Reihe hat das nochmal sozusagen auf unsere gesamte Esskultur und auf unseren Umgang mit uns selbst beschrieben. Michael Pollan ist das, dessen Buch Food Rules erschienen ist und das Dilemma des Allesfressers ist jetzt in Deutschland erschienen und er ist in den USA ein quasi Vortragsreisender dieses Buches, weil er sozusagen davor warnt, esst nur noch was, geht nicht mehr in den Supermarkt, sondern esst nur noch, was eure Urgroßmutter als Essen erkannt hätte. So, das ist seine einfache Formel. Und die Warnung, und er sagt sozusagen, dass dieses pseudowissenschaftliche und reduzierte Auswerten von Nährwerttabellen dazu eben führt, dass man als Konsument auch seine ganze Esskultur verliert und sich völlig verunsichert nur noch auf so Ernährungsempfehlungen geht, also vielleicht die Ampel oder wie viel Zuckerfett ist enthalten, aber gar nicht mehr den großen Zusammenhang, wo kommt es her, was ich esse, welchen Weg hat es genommen und was kann ich damit machen. Also das sind sozusagen dieses falsche, dieses reduzierte technikgläubige Denken, was auf verschiedenen Ebenen uns jetzt in eine Sackgasse geführt hat. Mir ist dabei die Parallele zur Gentechnik, die ja auch die Agrargruppe in Wuppertal in dem Positionspapier beschrieben hat, extrem aufgefallen, denn die gesamte Gentechnik beruht ja auch auf der Vorstellung, ich habe diese schöne Doppelhelix und ich habe hier die Gene und da weiß ich, das Gen macht genau die Eigenschaft und dieses Gen macht die Eigenschaft und wenn ich das austausche, dann addiere ich Eigenschaften und habe neue Pflanzen. Und dieses Weltbild weiß man ja heute, also diese sehr einfache Vorstellung, ein Gen, eine Eigenschaft, weiß man ja heute, ist viel zu einfach gedacht gewesen und es ist viel komplizierter, nämlich ein ganzer Zusammenhang von verschiedenen Einflüssen unter verschiedenen Umwelteinflüssen, die machen, dass eine Pflanze auf die eine oder andere Weise reagiert und trotzdem wird in der gentechnischen Forschung wird weiter so getan, als könnte man so Gene austauschen, so nach so dem Legostein-Prinzip und Pflanzen danach machen. Das heißt, wir haben ein veraltetes Weltbild, das in der Wissenschaft dessen Grenzen erkannt sind, das aber in der Ökonomie weiter voranschreitet und uns sozusagen in ökonomische Zwänge bringt und daran sich auch eine große Gefahr eben in der Ausbreitung von Gentechnik, dass man daran festhält, aus ökonomischen Gründen, dann ist es natürlich gut so zu verkaufen, ohne den großen Zusammenhang zu sehen, wie verändert sich die Pflanze unter den verschiedenen Umweltbedingungen, welche Gensequenzen wirken wie und ohne das im Prinzip verstanden zu haben. Also da wäre eine Parallele des Glaubens an eine mechanistische Wissenschaftlichkeit auf verschiedenen Ebenen, die dazu geführt hat, dass wir ein Ernährungssystem haben, wie wir es im Moment haben, mit kranken Menschen auf beiden Seiten, sozusagen auf der reichen und armen Seite, was nicht zu korrigieren ist, indem man sagt, man isst ein bisschen weniger Zucker, sondern was im Prinzip ein anderes Weltbild bräuchte, was dem zugrunde liegt. Der Schlüssel für das, nachdem ich jetzt so viel kritisiert habe, für das, wie es besser sein könnte, liegt für mich im Begriff der Ernährungssouveränität. Das ist in Abgrenzung des alten Wortes Ernährungssicherheit, sozusagen von den kosmokratischen Herrschern, man braucht nur die Mengen an Weizen und dann hungern die Leute nicht. Ernährungssouveränität wäre auf verschiedenen Ebenen das Pendant zu einer selbstbestimmten Ernährung, in der jemand wieder weiß, woher sein Essen kommt, wie man es herstellt, wie man es aufbewahrt, aus welchem Kontext es kommt und woraus es besteht. Also eben gerade nicht die Fanta, der man auf dem Werbeplakat irgendwas Tolles entnimmt und aber gar nicht weiß, was man im Prinzip getrunken hat, sondern vielleicht als Gegenstück dazu der Apfel, den man selber aus hergestellt hat, von den selbstgesammelten Äpfeln, von denen man weiß, wo sie gewachsen sind. Das klingt jetzt so ein bisschen lustig, wir haben gerade damit angefangen, unsere ersten 80 Liter geerntet, aber das ist für mich ein ganz gutes Bild. Dieses Wissen dürfen, was ich eigentlich esse und wo es herkommt, ist eine, glaube ich, sehr wichtige, der erste Schritt zu einer Transparenz der Ernährungssouveränität. Und diesen Begriff der Ernährungssouveränität, es ist ein Schlüsselbegriff des Weltagrarberichtes. Der Weltagrarbericht ist ja das Ergebnis von 4-5 Jahren Arbeit von Wissenschaftlern, aber auch von Bauern und von Gesundheitsexperten und von vielem traditionellen Wissen aus der ganzen Welt, von Leuten, die sich eben zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie müssen wir Landwirtschaft gestalten, dass wir alle Ernährungssouveränität haben können, einzelne Länder selber entscheiden können, einzelne Gemeinden je nach ihrer Landschaft selber entscheiden können. Der Weltagrarbericht ist ursprünglich von der Weltbank finanziert worden als Anschubsfinanzierung und danach haben sich aber alle Geldgeber schweigend zurückgezogen, als tatsächlich die Forderung herauskam, als Ergebnis von Menschen aus der ganzen Welt, die daran gearbeitet haben, von Kennern aus verschiedenen Ebenen, dass die Forderung sein muss, wir brauchen wieder eine lokale Ernährungsgrundlage, wir brauchen lokale Landwirtschaft, die Kleinbauern fördert und die guckt, wie können Kleinbauern, die tatsächlich jetzt in vielen Teilen noch die Welt ernähren, wie kann man die so stärken, dass sie es schaffen, dass sie Überschüsse so haben, dass sie die Stadt in der Nähe ernähren können. Und diese Forderungen werden zum Beispiel von der Bundesregierung, aber auch von vielen anderen Ländern beharrlich ignoriert, weil das bedeuten würde, dass es eine komplette Kehrtwende geben müsste in unserer Landwirtschaft und auch in unserer Ernährungspolitik. Und ich möchte deshalb jetzt zum Schluss des Vortrags und von der Diskussion zurückkommen auf das Bild von meinem globalen Mittagstisch. Den hatte ich mir ja am Anfang vorgestellt mit der ungeheuren Zahl dieser hungernden Menschen, dass wir, wenn wir uns den Raum hier so vorstellen, auf der einen Seite sitzen sehr viele Menschen, die kaum noch atmen können, weil sie so viel ungesunde Sachen gegessen haben, ohne es eigentlich zu wollen. Auf der anderen Seite fallen Leute um, die verhungert sind. Wenn man sich jetzt diesen Tisch vorstellt, wir sitzen alle darin und jeder hat aus seinem eigenen Land, aus seiner eigenen Gegend, aus dem lokalen Anbau Produkte mitgebracht und reicht sie sozusagen über den Tisch und man sieht die ganze Vielfalt, die die Welt produzieren könnte und man stellt sich vor, es fällt während dieses Essens jetzt niemand vom Tisch, so das wäre das Wunschbild, was mich motiviert und für das wir auf verschiedenen Ebenen uns einsetzen sollten. Und man stellt sich vor, man hat sozusagen die Schüsseln im Angebot, reicht sie rum und alle würden satt. Und ich denke, das wäre das Ziel, wofür wir uns einsetzen müssen, auf vielen verschiedenen Ebenen als Konsumenten, aber auch natürlich in der politischen Arbeit. Herzlichen Dank fürs Zuhören soweit und ich bin gespannt auf Ihre Fragen.